Herzlich willkommen bei Hosting the Hosts, einem IGEHO-Podcast für professionelle Gastgeberinnen und Gastgeber von und mit dem anderen Willi.
Und der sagt Hallo und willkommen zu Mamma Mia, das ist die 9. Ausgabe. Zu Gast heute sind wir beim Wirt des Jahres, der Koch mit den zwei roten und dem grünen Michelin-Stern, der Funke, der das Appenzell kulinarisch bereichert, beführt und vorantreibt. Herzlich willkommen bei Hosting the Host, Tobias Funke.
Danke vielmals.
Wie aus der Rakete geschossen, kommen vorab drei schnelle Max-Frisch-Fragen aus meinem Lieblingsfragebuch. Kennst du dich aus mit der Idee? Und ja. Zwar müsstest du mir einfach eine Zahl zwischen 7 und 93 sagen.
21.
Tun Ihnen Frauen leid?
Manchmal vielleicht schon uns Männer noch einmal. Nein, aber prinzipiell denke ich nicht.
Nächste Zahl.
82.
82. Wissen Sie, was Sie brauchen?
Mehr Zeit. Mein Tag hat zu wenig Stunden. Das ist definitiv so. Aber das ist schon ziemlich das Einzige, was mir fehlt.
Machen wir noch eine.
65.
Mögen Sie Kinder allgemein?
Ja, sehr. Das ist Zukunft in vielen Bereichen. Ob es ein Gast ist, ob es der Nachwuchs ist. Und die brauchen wir, ja.
Die Vereinigung Cuisine Sans Frontières, die hat mit dem Projekt Stammtisch beschlossen, Gastronomie in der Peripherie in der Schweiz, also für einmal nicht in einem Krisengebiet, sondern eben in der Schweiz zu unterstützen. Ist es so schlimm da draußen in der Peripherie?
Nein, ich denke nicht, dass man jetzt das Negative sehen muss, sondern die Schweiz hat so viel.
Aber auf dem Land hat ja die Bereinigung schon stattgefunden von diesen Beizen, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Ja, aber ich glaube, wenn man so die Zahlen genau anschaut, ist es nicht ganz so extrem, wie man da immer meint. Jetzt auch durch die ganze Covid-Geschichte. Das ist noch ziemlich im tiefen Bereich.
Was bedeutet dir der Stammtisch persönlich als Kulturform?
Es ist schon etwas sehr Schönes. Ich habe Leute, die begleiten mich seit der Servicelehre, die ich gemacht habe. Das ist doch schon ein paar Jahre seither. Begleitet mich gerade letzte Woche, das war an einem Tisch da, wo ich in der Selbstlehre kennenlernen durfte. Genau. Und das gehört eigentlich zu dem Stammtischcharakter, oder? Das Austauschen miteinander, das sehr familiäre, das Miteinander, das ist etwas Wunderschönes.
Hätte es in Cantare nicht einfacher in Zürich?
Gute Frage. Aber die habe ich mir gar nicht so gestellt, weil ich fühle mich so wohl hier oben. Wir haben einen wunderschönen Platz, eine wunderschöne Aussicht, haben eine Weite. Ich habe so nahe, so viele Produzenten bei mir, wie ich es nie am Zürichsee hatte. Ich vermisse schon den Zürichsee. Aber ich finde es sehr schön, dass ich hier oben rumfahren kann mit dem Auto, ohne gerade wieder im Stau müssen sein oder von einer Ampel zur anderen. Und die Produzenten hier oben, die sind schon sehr, sehr offen. Und ich kann jede Richtung fahren, 5 Minuten, und ich bin wieder bei einem. Und das ist halt schon wirklich ein grosser Vorteil, der mir auch hilft, beim ganzen Thema Nachhaltigkeit immer besser zu werden.
Also vom Produkt her denken, Nähe denken, die Wege auch darüber nachdenken, das ist etwas, was wichtig ist. Handherum Mitarbeiter zu finden, kann ich mir vorstellen, ist schon an sich schwer genug. Welche Anreize braucht es denn, um Mitarbeitende jetzt für den Standort Heide zu gewinnen?
Sicher, muss man ein Stern sein, der ein leuchten tut. Also man muss den Leuten einen Grund geben, eine Philosophie eigentlich nach außen, wo sie sagen, hey, das will ich kennenlernen und verstehen lernen. Da will ich auch noch arbeiten. Wie wenn man einfach nur ein bisschen gut kocht und ein schönes Restaurant hat und so, denke ich, wird es schon langsam ein schwierig in der heutigen Zeit. Und wenn man so eine fanatische Produktqualität versucht zu betreiben und genau gleich aufgesetzt ein Thema Nachhaltigkeit. Und wir sind noch lange nicht dort angekommen, wo wir sein wollen. Aber wir sind auf dem Weg dorthin und der ist super. Und für das brauchen wir ein starkes Team. Und wenn man das so also kommuniziert, dann funktioniert das sehr gut, dass die Leute sagen, hey. Oder man findet die richtigen Leute, besser gesagt.
Was passiert dir in Heide, wo dir vielleicht in Basel, Bern, Luzern oder Zürich nicht passiert wäre?
Bauern, die sehr Freude haben, wenn wir kommen und sagen, hey, ich würde gerne mal Salicorn oder Zitronengras selber aufzüchten. Wir sind keine Bauern, wir haben die Zeit nicht und wir haben auch die Fähigkeiten, wir sind Köche. Oder? Also wir gehen auch nicht selber Wurzeln und Beeren sammeln, das liegt nicht bei uns. Und ich denke schon, in einer Grossstadt ist es schon schwieriger, weil man wieder weiter rausfahren muss. Und ich Mein Bauer ruft mich an. Ja, ist gut, ich komme morgen, schnell vorbei, fahre schnell zu ihm raus vor dem Arbeiten und gehe nachher wieder arbeiten. Und es ist einfach so, wir arbeiten ja so sehr viele Stunden, oder? Aber es passt so. Und wenn du dann aber schon eine halbe Stunde musst fahren oder drei Viertelstunde, ja, dann wird es langsam ein bisschen knapp und dann stimmt es einfach nicht mehr, die Ehrlichkeit dahinter. Also dann bist du meistens nicht gewesen.
Sind Gäste auf dem Land wirklich verschlossen oder ist das einfach so ein Städtermeer?
Ich denke schon, dass wir ein bisschen länger gebraucht haben, um auch gewisse Leute knacken zu können. Weil ich bin so quasi der Zürcher, der ins Appenzell aufgegangen ist. Aber sie haben gemerkt, er ist da und er bleibt da. Und sie haben gesehen, was wir alles machen, wie wir uns einsetzen. Wir haben ein Dorfrestaurant von 5 Jahren übernommen, um es zu retten. Weil es eben doch bei gewissen einfach bedroht ist, zum Zugehen. Und wir haben schon einen Kebabladen da, der sehr gut ist. Wir haben gedacht, einen zweiten braucht es nicht im kleinen Dorf von Heiden. Wir machen ein Eisfeld, das wir mittlerweile über einen Verein, einen gemeinnützigen, organisieren, den ich präsidieren darf. Wir haben das Fundus alles, wir haben in sehr vielen Bereichen, wo wir die Leute abholen, ihnen etwas bieten und auch alles andere machen, als dass das Dorf verschlafen ist. Und ich glaube, das merken die Leute, dass da sehr viel Effort dabei ist und sehr, sehr, sehr viel Einsatz, Liebe zu dem und dass ich ein Mensch bin wie jeder andere auch und dass man mit mir reden kann, wenn man etwas mal nicht so gut findet.
Also Community Building, da müsstest du jetzt Gemeindepräsident werden.
Ja, da habe ich keine Zeit dazu. Aber Politik ist schon spannend, ganz ehrlich. Wir haben es jetzt gerade auch gesehen in Corona-Zeit. Ich glaube, das Gastgewerbe dürfte ich stärker und die Hotellerie auch ein bisschen stärker vertreten sein. Bis ganz auf, also sicher Nationalrat, Ständerat auch. Und da haben wir jetzt schon gemerkt, auch wenn es jetzt uns nicht so immer traurig gegangen ist, aber wenn wir ein bisschen stärkere Lobby gehabt hätten, glaube ich, jetzt ein oder andere ein bisschen besser, ein bisschen schneller oder vielleicht ein bisschen mit mehr Möglichkeiten können entschieden werden.
Wenn man so ein bisschen über den persönlichen Spagat redet, fühlst du dich mehr als Chef oder als Chefkoch?
Schon beides. Ich führe ein Geschäft. Wir haben 3 Restaurants. Eins, das ich jetzt weitergebe und das ich verpachtet habe wieder. Vorher waren es 4. Ich bin der Innovationsmensch. Ich bin der, der die Linie vorgibt. Ich bin der, der bei den Trainings dabei ist, von den Abläufen, von Wein degustieren. Aber es gibt nichts Schönes, als am Abend in der Küche stehen mit meinem Team und dürfen für Gäste kochen. Und das ist etwas, was ich heute Morgen nicht missen möchte. Ich weiss nicht, was in 10 Jahren ist oder 20 Jahren, das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber auch durch Corona-Zeit, wir haben immer geschafft, wir haben einen Webshop gemacht, wir haben wahnsinnig viel dürfen Päckchen verschicken in der Woche, bis zu 200. Und das, was mir am meisten gefällt, ist einfach den Pasta anrichten, probieren und mit meinem Team zusammen arbeiten, um coole Teller rauszubringen, unseren Gästen. Und dann natürlich den Gast dürfen zu sehen und auch die Begeisterung sehen im Gesicht.
Das ist etwas, was dich freut jetzt im Kochberuf. Was freut und nervt dich auf der anderen Seite?
Ja, sicher ein Bereich ist sicher eine Thematik, hohe Preise. Ich sage noch mal gerne, wie kann dann ein McDonald's oder so günstig sein? Oder wie kann man ein Poulet in gewissen Discounter so günstig einkaufen? Wir können es nicht, weil wir wollen Qualität. Wir wollen, dass die Tiere richtig aufgezogen sind, dass alles richtig abgelaufen ist. Wir wollen das auch bei den Rüebli. Wir wollen nicht, dass die Rüebli irgendwelche genmanipulierte Produkte sind oder mit komischen Substraten aufgezogen, damit es innerhalb von 2 Wochen schon erntereif ist, oder? Genau bis zum Wein über, dort sind wir zwar noch nie nicht im Bereich biodynamisch und so, da haben wir schon die ganze Palette. Ein Traum wäre, wenn man irgendwann eine coole Karte hätte, die nur noch mit so Wein bestückt wäre. Oder? Also so die Thematik über Preise, das ist schon etwas, was mich stört.
Weil man immer eigentlich, wenn man etwas Gutes macht, muss argumentieren und nie der, der etwas Schlechtes und Billiges macht.
Ja.
Das ist so ein bisschen das Problem der ganzen Preisdiskussion. Ja. Ist es manchmal auch so, dass in dir zwei Seelen schlagen? Also du würdest jetzt gerne, ich sage jetzt ein extremes Beispiel, handtauchte Jakobsmuscheln von Norwegen drauf tun und du aber als Unternehmer irgendwo musst auch sagen, das kann ich so nicht in das Menü einbauen, das wird einfach am Schluss zu teuer.
Also dort ist schon so, ich sage dann, es kostet einfach den Preis. Bei mir gibt es keinen weissen Trüffel über das Gericht gehobelt und der Gast bestimmt, wie viel Gramm das hat. Weil ich habe das Gericht designt und ich sage, wie viel das draufkommt. Und ich sage dann, der Teller kostet 80 Franken und dann hast du 8 Gramm weißer Trüffel zum Beispiel drauf. Wir arbeiten ohne das Trüffelöl, wir wollen Qualität, wir wollen die richtige, echte Natur drauf haben. und das ist nicht parfümiert. Und genau so ist es mit diesen Produkten. Also wenn ich die Jakobsmuscheln will, dann muss ich vielleicht schauen, dass ich einen anderen Gang dann, mit anderen Produkten mache, die nicht so teuer sind. Aber sehr oft dann noch viel mehr Arbeit eigentlich brauchen. Von uns Köchen, wo wir reinstecken müssen, dass wir einen Sellerie auch auf das Niveau anbringen, wie eine handtauchte Jakobsmuscheln, die wir aus Norwegen haben. Und das ist aber auch genau unser Job und das ist auch spannend daran. Und da hat sich in den letzten Jahren natürlich wahnsinnig viel da. Und wir gehen heute in so eine Tiefe von diesen Produkten rein. Und darum, mit den Preisen da ist es, kommt mir dann das nicht so drauf an.
Du redest jetzt sehr stark als Koch, als Chefkoch, als Entwickler, als Kreativmotor. Wie ist denn mit deinen Mitarbeitern? Wissen sie, mit welchem, dass sie gerade jetzt reden? Mit dem passionierten Chefkoch? Oder vielleicht auch mit dem bösen, zahlenbremsenden oder umsatzstärkenden und herausfordernden Chef?
Das merkt es auch, je nachdem, über welches Thema das wir reden. Oder? Also wir reden auch über Küchenrendite, wir reden auch über Umsatz. Und es wird sehr, sehr klar kommuniziert. Oder? Auch wenn wir eine schwache Woche haben oder wenn wir merken, dass wir vielleicht Gäste da haben, die beim, sagen ja auch keine Weinbegleitung, vielleicht nur ein Glas Wein oder so ein gutes Restaurant, dann wird für uns Eis natürlich schon dünn. Und dann reden wir auch darüber, was machen wir. Und darum haben wir auch vor 2 Jahren die alkoholfreie Getränkebegleitung richtig aufgefahren. Und die ist heute ziemlich gut, noch nicht perfekt, aber sie ist richtig gut. Du kommst zu jedem Essen, also jedem Gang kommst du ein Getränk über, das wir selber herstellen. Das kann eine Basis sein von einem Tee, das kann über eine Fruchtbasis sein, eine Essenz aus einem Gemüse, das kann eine Kombi sein, alkoholfreie Destillate, die hergestellt werden, wo der Markt auch langsam wachsen tut, um einfach auch dort zu sagen, hey, uns langt das nicht, wenn jemand nur ein Wasser trinkt zum Menü, da kommen wir nicht daraus raus. Was machen wir? Wir machen die alkoholfreie Getränkebegleitung. Und der Schuss ist abgegangen, gewaltig, und wir haben scheiss Freude, weil jetzt das einfach stimmen tut. Oder? Und so würde ich sehr offen über diese Themen diskutieren, weil ich finde, Mitarbeiter müssen das auch verstehen, weil das sind auch Sachen, die mich plagen. Und auch in den letzten 1,5 Jahren, natürlich auch mit der ganzen Covid, mit der Kurzarbeit. Wann können Mitarbeiter arbeiten für den Webshop, wenn nicht? Wir sollten mal noch Ferien machen, da können wir aber kein Geld mehr über. Die ganze Geschichte mit dem Härtefallgeld, wie müssen wir alles abrechnen? Also, und da tue ich schon Mitarbeiter sehr, sehr nahe dran mitführen, dass sie auch verstehen, hey, es geht immer um Geld und der Gast zahlt uns den Lohn. Und das müssen wir uns immer sehr bewusst sein.
Das war jetzt wirklich ein bürokratisches Jahr gewesen. Das ist eine Situation, die für alle komplett neu ist.
Absolut, ja, das ist so. Und da merkt man auch, wir sind sehr modern aufgestellt. Das heisst, wir sind wahnsinnig genau. Wir stempeln mit dem Fingerprint einstampfen, alle Mitarbeiter. Wir haben natürlich in der Monatlohnabrechnung, wo alles aufgeführt wird, wie viele Stunden frei, 4 Tage hast du auf 2 Kommastellen genau. So ist auch unsere Buchhaltung aufgelesen. Also wenn meine Mitarbeiter jede 10 Überstunden macht, dann habe ich das in meiner effektiven Bilanz hin und nicht erst dann, wenn ich den Lohn ausgezahlt habe, weil es ist ja in diesem Monat angefallen, oder? Und das ist auch etwas, was ich sage jedem, der sich selbstständig macht und mich fragt, du, hast du mir einen Tipp? Entweder eine Hotelfachschule machen oder irgendetwas richtig Wirtepatenten, wenn es nicht mehr Pflicht ist. Es gibt auch Gastroswiss, G1, G2, G3, die machen. Und ich sage einfach, das ist so das Minimum, das musst du mitbringen, wie du führst ein Unternehmen. Und als Koch kannst du kein Unternehmen führen. Dir fehlt etwas. Und entweder zahlst du es im Real Life oder du zahlst es an einer Schule. Und es ist gescheiter, wenn du es dort machen tust, damit du weißt, wie du mit diesen Zahlen umgehst. Und da muss ich auch, ob es am allerwichtigsten ist, einen super Buchhalter-Treuhänder haben. Und zwar einer, der auf Gastronomie spezialisiert ist. Einer, der Bau und Waffenhäusern und Täterhandel macht, der kann schon aus dem Buch Zahlen herauslesen. Aber im ersten Monat, wenn niemand etwas nicht stimmt, wie vielleicht etwas verschwindet, das erkennt nur ein Profi, oder? Und so einen haben wir auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und der hat uns natürlich jetzt auch durch die Krise sehr, sehr gut helfen können, weil er nur Gastronomie machen tut. Und jeder Kanton genau weiss, was wo läuft.
Extrem wichtig, eben Vertrauensleute zu haben. Wie funktioniert denn die Erfolgsrechnung jetzt bei einem Konzept wie beim euren? Ihr habt ja so viele verschiedene Schnittstellen, so viele verschiedene Profitzentren.
Man muss natürlich schon ein sehr starkes Kader haben. Das ist bei mir auch, fängt beim Küchenchef an, vom Gummerestaurant, Der Martin ist seit dem ersten Tag von der Eröffnung von der Fernsicht da, hat erst als Koch angefangen, ist nachher Sous-Chef geworden und dann Küchenchef. Mein Chef Patissier, der Kai, ist zuerst im Obstgarten bei mir gewesen. Dann habe ich ihn dort zugemacht, ein Jahr Bauphase gehabt, ist wieder zurück auf Deutschland, ist dann ein Jahr nach der Eröffnung wieder zurück, ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre. Und das schweißt natürlich extrem zusammen. Und das merkt man auch, die jahrelange Zusammenarbeit, wo man einfach weiss, der kann das, ich kann mich drauf verlassen, es funktioniert. Und so ist unser Unternehmen wahnsinnig momentan am Wachsen. Immer mehr Mitarbeiter in den Schlüsselpositionen sind langjährig dabei. Und ich habe natürlich dann in diesen Abteilungen immer mehr Ruhe und komme immer die höhere Qualität über, auf ganz vielen Ebenen. Und das ist sehr wichtig.
Ich bewundere das ja, wenn jemand wie du auch 2 Michelin-Sterne kocht. Aber was ich noch mehr bewundere, das sind dazu eben die unternehmerischen und die menschlichen Qualitäten, die man ja am Tag muss legen muss, um das alles überhaupt stemmen zu können. Also zum Beispiel meine ich jetzt hier Pop-up-Hotel, eben bestehend aus diesen eleganten Chalet-Häuschen, die man ums Gasthaus herum verteilt. Das ist ja auch wieder ein Innovationsprojekt, oder?
Absolut. Wir haben natürlich dann gewusst, Hotels dürfen offen, aber wir selber haben nur 4 Hotelzimmer. Wir hoffen in der Zukunft dann ein paar mehr, da sind wir sehr stark dran. Und wir haben gewusst, dass die Art von diesen Chalets, der Eventbereich läuft nicht. Und dann habe ich zu dieser Firma gesagt, du, warum wollen wir nicht ein Projekt machen, etwas, das noch niemand gemacht hat. Und ja, wir werden beide nicht viel Geld verdienen. Wahrscheinlich werden wir mehr reinstecken. Aber wir werden miteinander das machen, wir werden Freude haben, wir werden innovativ sein und ein bisschen Geld, wenn wir es richtig machen, bleibt sicher übrig. Und so war es auch gewesen. Und dann haben wir wirklich aus dem völlig nicht Hotelkonzept ein Hotelkonzept gemacht, mit 10 Hütten aufgestellt. Wir haben 10 Zimmer mehr geboten in Heiden. Wir haben das Urbane und gleich das Schicke verbunden. Wir haben ein Boxspringbett drin gehabt. Du hast dort normal können duschen mit warmem Wasser. Du hast ein WC gehabt. Also wir haben Kanalisationen bauen. Wir haben den Weg haben wir aus Hackschnitzel gemacht. Wir haben einen Hotpot aufgestellt. Wir haben E-Bikes organisiert, dass sie schauen können. Unsere Berge erkunden, wie wer nicht topfit ist, ist froh, wenn er auf ein E-Bike zurückgreifen kann. Und das ist extrem gut angekommen. Da macht das Spass, so Sachen.
Wie wichtig ist denn überhaupt ein gutes Verhältnis zu haben mit einem guten Investor?
Sehr wichtig. Haben wir bei diesem Projekt aber gar nicht gebraucht. Weil wir haben das ohne Vorfinanzieren miteinander. Also, der andere ist Bilchner von Amriswil, dem gehören die Hütten und ich. Wir haben das aufgestellt. Mit dem wenigen Geld, das wir investiert haben, das haben wir gehabt, um die Bett zu kaufen. Die Kaffeemaschine haben wir gesponsert bekommen von unserem Turmkaffee-Lieferant von St. Gallen. Duschen, die haben wir selber müssen. Dann haben wir aber sehr viel auch selber gemacht. Wir sind Messingstangen kaufen und haben die Schnüre aufgehängt, um eine Garderobe anzumachen. Und so haben wir auch vieles innovativ selber hergestellt, oder? Also so ein eine Mischung. Und darum jetzt für das Projekt haben wir gar keinen Investor gebraucht. Und sonst ja, kommt es ein bisschen darauf an, was man eigentlich will. Aber ob es jetzt eine Bank ist oder ein Privaten, wo der hilft, ein Hotel oder ein Restaurant zu bauen, ich glaube, die wenigsten von uns kommen auf die Welt und haben ein paar Millionen schon auf dem Konto. Und so viel Geld wirft dann unseren Job doch nicht ab, dass man innerhalb von 10 Jahren schnell ein Hotel kann bauen kann. Da braucht man irgendwelche finanzielle Unterstützung.
Jetzt haben wir im Moment gerade Gondeln, die noch umrüsten, so Fondue-Gondeln. Also es gibt in diesem Winter kein Chalet, weil eben die Eventsaison jetzt auch wieder angezogen hat und du hast einfach reagiert darauf. Und hast jetzt Gondeln gekauft.
Genau, und die zum Beispiel auch, das ist aus meinem privaten Geld. Also da ist jetzt nicht der Investor involviert, sondern ich wollte das letzte Jahr eigentlich mieten und dann ein Angebot bekommen zum Kaufen für minimalen Mehrpreis. Und dann aus Jux und Tollerei habe ich dann das meiner Frau die einmal gesagt, du kaufst eine Gondel. Wir sind dort noch nicht verheiratet, darum konnte ich es noch machen. Nein, aber sie ist dann doch auch innen dran gestanden und hat das auch unterstützt. Und ja, jetzt haben wir 24 Gondeln, haben die restauriert und machen mit dem ein ganzes Dorf und wahrscheinlich das grösste Gondeldorf in der Schweiz. Und durch das eigentlich unser Fondue-Chalet ersetzen, haben durch das viel weniger Höhe Aufwand hindurch. Also wir müssen keine externe Miete zahlen, weil wir noch nicht genau wissen, wie die Wintersaison rauskommt. Was klar ist, es wird viel weniger Weihnachtsessen geben. Darum machen wir das Fondue-Chalet nicht. Und das Fondue-Chalet und auch das Eisfeld, das sind so 2 Projekte, die gehen sich die Hand miteinander. die leben von diesen Events. Und von denen wird sicher ein beträchtlicher Teil weniger sein. Und wenn wir nicht möglichst schnell an die 100% Auslastung herankommen, dann ist es Verlustgeschäft. Und genauso wie letztes Jahr, wo wir gesagt haben, wir dürfen nur noch bis 7 Uhr offen haben, ab dem Tag habe ich zugemacht und gesagt, da rendiert nicht mehr. Und andere Kollegen von mir gesagt, ja, dann dürfen wir schon ab 4 Uhr Essen servieren und so. Und dann haben sie dann gesagt, du, meine lieben Freunde, machen es nicht, ganz sicher. Der Schuss geht hinten raus, das machen wir genau einmal. Aber die anderen Leute müssen arbeiten. Die können doch nicht um 4 Uhr kommen essen. Wir dürfen nicht so schnell umstellen und da muss man einfach reagieren und flexibel sein.
Und eben können rechnen und konsequent auch entscheiden, welche Fragen, welche Entscheidungen sind für dich anspruchsvoll?
Ja, da gibt es sehr oft Fragen, wo vor allem alles, was du noch nicht gemacht hast, was du noch nicht erlebt hast, auch wieder jetzt auf die ganze Pandemie natürlich zurück. Also da hat es manchmal ein paar Minuten gegeben, die ich nicht so schnell entscheiden konnte, die im Alltag natürlich, wenn es ums Kochen geht, wenn irgendein Fehler passiert, wo ich sehr schnell entscheiden kann, wo ich auch weiss, weil es aus meinem Erfahrungsschatz kommt. Oder? Und ich glaube, ich bin dadurch auch sehr bekannt für sehr schnelle Entscheidungen und sehr schnell sich wieder bewegen können. Und da geht es schon. Aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo man davor gestellt wird, wo man sagt, ja Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann sage ich, ja, du, was ich gelernt habe, mal zurückstehen und sagen, ich werde morgen entscheiden. Schnell eine Nacht drüber schlafen, vor allem wenn sie schon innerlich schwerwiegend ist, oder? Dann tut man innerlich zurückgehen.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das mich sehr interessiert bei dir. Wie hast du deine Handschrift gefunden?
Die hat sich am meisten da in der Fernsehen geprägt. Da bin ich komplett unabhängig von allen Einflüssen, was andere Köche und andere Restaurants machen. Wir sind nur noch die Handschrift ist eigentlich nur auf dem Produkt basierend. Also, die Saison war mir schon immer wichtig. Wir kommen Produkte für unsere Lieferanten über. Wir wissen das manchmal voraus. Manchmal wissen wir auch, was wir haben wollen. Und dann fangen wir an, ein Gericht drum herum zu machen, bis es passen tut. Und das kann manchmal eine Woche gehen. Da haben wir es schon. Manchmal können Jahre vergehen. Ich habe am Sonnenblumenherz haben wir 3 Jahre gebraucht, bis wir es effektiv dann am Gast serviert haben, weil es einfach nie gut war. Und die hat sich eigentlich da oben sehr, sehr stark herauskristallisiert und ist immer stärker und immer intensiver geworden. Aber ich glaube auch, ein wichtiger Grund ist auch, dass ich Köche habe, die mir helfen, zu unterstützen. Ich habe früher in meinem eigenen Restaurant ganz am Anfang sogar noch selber das WC putzen müssen. Ich musste die Trübel noch selber schälen. Und das sind Sachen, die ich heute abgeben darf und nicht mehr muss selber machen und mich viel mehr kann in die Tiefe auf Geschmäcker, auf die Aroma, auf den Arbeitsprozess kann konzentrieren, das Diskutieren, das Ausprobieren. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen den Ausschlag gegeben, um die Handschrift immer genauer und exakter zu machen.
Deine Küche ist weltoffen und trotzdem hast du die Auszeichnung, oder nicht trotzdem, aber du hast die Auszeichnung auch für Nachhaltigkeit bekommen. Wie kommt das auf dem Teller zusammen?
Die Frage ist immer, wo man nachhaltig ansetzen. Wir tun nicht missionieren. Ich laufe auch nicht in die Wollensöcken rum. Und nicht, dass es so schlecht ist. Gar nicht. Jeder, wie er sich wohlfühlt. Oder? Wir setzen dort die Nachhaltigkeit an, jeden Tag wieder neu. Wir gehen immer wieder neu an und tun das immer wieder hinterfragen. Wenn wir über Tiere reden, die dürfen in meinen Augen nicht gequält werden. Ein ganzer Stopfleber. Das ist für mich ein absolutes No-Go in der heutigen Zeit. Das habe ich früher auch gebraucht, kiloweise. Und wenn ich zurückdenke, warum, ist egal, habe ich abgeschlossen, mache ich heute nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Und da geht es um jedes andere Tier auch. Alles, was wir aus dem Wasser holen, da dürfen wir nicht mit Schleppnetz gehen, die dürfen nicht bedroht sein. Und man muss die Geschichte wirklich verstehen. Und das funktioniert nur, wenn man dort hingeht und die Sachen besuchen geht. Wie in Norwegen, wo wir vorher schon gehen, Jakobsmuscheln, ich bin tauchen. Wenn man dort ist und mit dem mitgeht, dann weiss man, ich bin Hobbytaucher, also Sporttaucher. Und ich denke, ich kann es gut. Dann gehst du mit einem Berufstaucher mit und dann weisst du, der macht das wirklich vom Beruf. Der ist innerhalb von 5 Sekunden ist der weg gewesen. Und ich kann ihm nicht mehr nachmögen. Der hat seine Flossen abgeschnitten und ist schräg auf dem Boden, also vom Grund gelaufen und ein hohes Tempo und hat die Muscheln von Hand eingesammelt. Das ist ehrlich, das ist nachhaltig. Die nehmen nur die Muscheln, die mindestens 10-jährig sind, damit man weiss, dass es immer wieder nachgibt. Die gehen nicht mit Schleppnetz über den ganzen Boden, machen alles andere kaputt. Und die haben Respekt davor. Und das haben wir jetzt gerade gesehen, vor ein paar Wochen waren wir auf der Färöerinsel. Und dort ist genau um die Thematik gegangen. Der hat gesagt, wenn er von mir Produkte hat, dann kommen die rauf zu uns. Und dann lernen sie uns kennenlernen. Ich entscheide dann, ob ich euch liefern will. Und ich liefere euch eh nur so, ihr müsst die Ware bestellen und dann gehe ich fischen oder den Segel ernten oder gehe die Langusten holen vom Meeresgrund. Ich bringe nur das auf, was wir brauchen. Und das ist für mich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kann aber auch ein Verzicht sein. Sagen, ich muss ja nicht immer Fisch und Fleisch essen. Man kann an einem Gemüse, an einem Getreide genauso viel Aufmerksamkeit geben und kann damit ein Gericht machen und mit dem den Gast verzaubern. Ohne müssen zu missionieren. Also meine Mitarbeiter sagen nie, jetzt kommen sie in den vegetarischen Gang über. Das ist nicht relevant. Sondern es geht ums Produkt. Und da zu lernen, jeden Tag besser zu werden, das ist für mich Nachhaltigkeit. Und wir konzentrieren uns nur noch auf Europa konzentrieren. Also wir haben kein Produkt mehr außerhalb von Europa. Bis auf Gewürz, Schoki habe ich noch, weil Schoki als Schweizer ist schwierig zu verzichten. Auch Kaffee gibt es natürlich noch. Aber wir holen keine Früchte, Gemüse, Fleisch, Fisch außerhalb von Europa. Weil Europa bietet uns genug, dass wir ein schönes Menü immer kochen können.
Als Koch, als Chef, als mediale Person, du hast auch eine Vorbildfunktion. Wie nimmst du die wahr?
Man muss schon schauen, natürlich, was man macht. Und darum sage ich auch eben, dass das vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben, wenn es jetzt um das Thema Nachhaltigkeit geht. Wir sind schon die, die den Takt vorgeben und man schaut auf Gastronomie. Und ich finde schon, Gastronomie ist sicher in der Regel etwa 10 Jahre voraus gegenüber am Privaten. Manchmal, wenn man mich heute immer noch fragt, oh, ich habe kein Gas mehr, dann sind wir sogar 30 Jahre wahrscheinlich voraus, dass wir nur noch auf Induktion arbeiten. Wenn wir Gas haben, haben wir einen Bunsenbrenner, wenn wir das brauchen. Oder? Also wir brauchen heute kein Gas mehr im Herd. Aber in der Regel finde ich es, dass wir so 10 Jahre etwa voraus sind. Und darum müssen wir auch die Innovationen voraustreiben. Darum müssen wir auch nach aussen tragen. Hey, man kann einfach Plastik trennen. Hey, wir können nachhaltig sein. Hey, müssen wir nicht im Februar Erdbeere kaufen. Und es kann doch nicht sein, dass unsere lokalen Bauern, vor allem in den letzten Jahren immer wieder, sagen, hey, wir haben Ernteüberschuss. Durch das, durch Facebook und was alles geht, Instagram und so, haben wir auch den Vorteil, man kann viel einfacher und schneller kommunizieren. Und das kann es einfach nicht sein, dass man einen Überschuss hat, dass man nicht etwas daraus machen tut. Und da gibt es ja immer wieder kleine Innovationen. Ich selber würde, wenn ich mehr Zeit hätte, auch gerne ein bisschen mehr machen, um so Sachen dann ein paar Tonnen heröpfen zu holen. Oder Äpfel und etwas daraus machen. Aber da fehlt mir irgendwie noch eine Kapazität hindurch, um ein gescheites Produkt daraus zu machen.
Und da müssen wir dann vielleicht auch das Dorf wieder mit einbeziehen, die Community, die Kommune und dann sagen, können wir helfen rüsten. Also, es ist ja ein Gemeinschaftsproblem. Genau. Es ist nicht nur etwas, das du musst lösen, es ist etwas, das uns alle betrifft. Was sollte ein junger Mensch heute in der Gastronomie eigentlich mitbringen? Oder was sollte ihn dazu veranlassen, überhaupt noch eine Lehre in der Gastronomie zu absolvieren?
Wirklich ein Verständnis für Grundpfeiler von diesen Berufen. Egal, ob man bei Koch, Service, im Housekeeping anfängt oder wo das man einsteigt, ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, wir sind Gastgeber, auch wenn man in der Küche ist. Und gerade in der Schweiz hat man schon gerne, wenn man mal den Koch auch sieht. Das kommt vielleicht dann erst später mal dazu, wenn man eine Führungsposition erlangt. Aber man muss in sich verinnerlicht haben, dass man Gastgeber ist. Wir machen alles für den Gast. Ob jetzt WC putzen für den Gast, ob man für den Gast Wein aufmachen tut oder ob man Trüblisuppen ansetzen tut für den Gast. Das ist alles für den Gast. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Essentielles. Wenn man das nicht in sich hinein hat, gerne für den Gast da zu sein, ihm eine Freude zu bieten, egal auf welchem Niveau. Das ist völlig egal, von den Dorfbeiz bis zum High-End-Gourmet-Restaurant. Es geht überall ums Gleiche. Und das muss man mitbringen, gerne für den Gast etwas machen. Und dann, alles andere ergibt sich dann.
Wie geht es weiter da in der Fernsicht? Was sind eure Aussichten?
Wir haben sehr spannende Projekte. Das eine ist, unser Swiss Alpine Restaurant vergrössern, damit wir mehr Sitzplätze haben. Da sind wir schon so weit, dass wir von Gemeindeebene, wir müssen Grundstückumzonenbewilligung haben. Das ist nur noch eine Frage von der Zeit, also vom Geld. Und das haben wir jetzt dann alles zusammen. Im Gourmet-Restaurant wollen wir ein bisschen eine Konzeptanpassung machen. Wir wollen ein bisschen eine offenere Küche machen. Da sind wir auch am Überlegen, wie wir das planen wollen. Auch um Zeiten verkürzen, vom Teller bis zum Gast. Ein bisschen mehr Offenheit noch geben. Und dann haben wir noch so ein kleines Projekt mit ein paar Hotelzimmern. Also es wird noch einiges passieren hier in Heiden. Und ich werde noch viele Jahre da bleiben, weil es gefällt mir, es macht Spass und wir haben ein gutes Fundament gelegt.
Dann machen wir 5 ultraschnelle Fragen zum Schluss. Bitte einfach nicht zu lange überlegen. Idee oder keine Idee?
Idee.
Nah- oder Fernsicht?
Fernsicht.
Chefkoch oder Chefökonom?
Chefkoch.
Jakobsmuschel oder Jakobsweg?
Jakobsweg.
Koch oder Essen?
Koch.
Vielen Dank, Tobias Funke, für deine Zeit und dass du Gast gewesen bist in der zweitletzten Episode von Hosting the Hosts von diesem Jahr. Hoffentlich sehen wir und hören wir uns bald wieder auf der aktiven Plattform von unserer Branche oder dann erst recht an der IGO 2023. Vielen Dank Ihnen fürs Reinhören. Tobias Funke und ich sagen Tschüss und bis bald im Restaurant oder im Ohr.
Danke vielmals.
Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igh.ch.